Einmal mehr sind wir am Ufer eines Sees. Unser Blick streift links das Zentrum der Stadt Zürich. Rechts, weit entfernt am Horizont, erheben sich die Berge.
Der Zürichsee schwappt mit sanften Wellen gegen das Ufer. Hier wird ein Segelboot flott gemacht, da spazieren Menschen über die Stege und kleinen Anleger.
Und um uns herum stehen rote Backsteingebäude. Ein Industrieschornstein ragt zwischen großen Hallen in den Himmel. Und vor einem der alten Gebäude sitzen Menschen in der Sonne und trinken Kaffee.
Daneben sprüht eine Gruppe von Leuten in unterschiedlichen Farben verschiedenste Motive mit Spraydosen an die Wand. Etwas weiter hinten toben Kinder auf einem Spielplatz.
Wir stehen vor der Roten Fabrik in Zürich. Genauer gesagt in Wollishofen, direkt am Zürichsee.
Und auch wenn viele bunte Bilder die Wände des alten Fabrikgeländes zieren, leuchtet uns das namensgebende Backsteinrot von allen Seiten entgegen.
Die Rote Fabrik ist ein wundervolles Areal am Zürichsee, leicht außerhalb des Stadtzentrums, aber sehr gut erreichbar. Es ist ein Tummelplatz für Kunst- und Kulturschaffende, für Familien, Spazierengehende, für Menschen, die das Bedürfnis nach Austausch, nach Ruhe, nach Lärm haben.
Und auf dem Gelände geht es laut eigener Aussage vor allem um eines: Kulturgenuss, der fernab vom Mainstream und kulturellem Einheitsbrei liegt.
Und diesen Kulturgenuss, den suchen wir. In der dritten und letzten Folge dieser Staffel von Überm Berg. Wir sind auf der Suche nach dem alternativen Zürich.
Auf der Suche nach den Seiten der Kunst, Kultur und Kommunikation, die manchmal hinter den großen Institutionen verborgen bleiben.
Und wir nehmen euch mit. Also ich, Jonas.
Und ich, Anna.
Fabrik war tatsächlich mal eine Fabrik, eine Seidenfabrik. Dann stand sie lange leer. Dann war sie ein Mobilfunkzentrum, stand wieder leer. Dann kamen Kunstschaffende aus der Subkultur, aus der Off-Kultur auf die Idee, die leerstehenden Räume mit Ateliermomenten zu bespielen.
Das ist Isi von Walterskirchen und sie ist
die Leiterin vom Clubbüro. Neben dem Clubbüro gibt es in der IG Rote Fabrik aber noch weitere sogenannte Programmbereiche. Es gibt das Musikbüro, welches für Live-Musikmomente zuständig ist. Es gibt das Theaterbüro. Tanz und Theater werden dort gezeigt. Es gibt das Konzeptbüro, welches den Fokus auf Diskurs und Film hat. Und zurzeit mein Clubbüro, welches alternative Clubkultur fördert.
Während wir uns so auf dem Gelände der Roten Fabrik umschauen, können wir diese Vielseitigkeit, die Isi beschreibt, mit eigenen Augen sehen. Auch in den Gängen und Räumen ihres Clubbüros. An den Betonwänden hängen Plakate von Konzerten, Bildern von Ausstellungen, Filmplakate und Aufrufe zu Aktionen, Demos und Partys.
Die Räume des Clubbüros und die Administration der Roten Fabrik befinden sich mitten auf dem Gelände, in einem der Backsteinhäuser. Und egal, wo man hinschaut, man sieht, dass hier in den alten Industriehallen seit vielen Jahren gefeiert, zusammen gegessen, gesungen, getanzt, geschauspielert, gespielt oder diskutiert wird. Die Liste an Aktivitäten ist lang.
In den 70er Jahren wurde sehr laut gefordert, dass die sogenannte Jugend ihre Räume frei und selbstorganisiert bespielen kann. Es wurde manifestiert, dass die gesamten Kulturgelder nur in die Hochkultur fließen. Und so kam es dann 1980 zu den sogenannten Opernhauskrawallen. Zürich hat gebrannt, Molotow-Cocktails und Gummischrot aus der Behördenrichtung, aber auch von jungen aktivistischen Mob. Als dann das alternative Jugendzentrum geschlossen wurde, musste natürlich ein neuer Freiraum her. Und da kam die Verwaltung und die Politik auf die Idee, dass es ja dieses Areal am See gibt, die Rote Fabrik, die leer stand. Und die wurde dann so quasi der Jugend als Freiraum überschrieben.
Und seit 40 Jahren bietet die Rote Fabrik allen Formen der Kunst und Kultur eine Heimat.
Ja, also es kann grob gesagt werden, dass die Rote Fabrik ein Freiraum ist, der auch entsprechend inhaltlich sich frei manifestieren kann, der aber auch sogar dazu angehalten wird, dass hier experimentiert wird, dass hier Themen besprochen werden, welche sonst zu wenig Platz und Gehör bekommen.
Diesen Freiraum, diesen Platz zum Experimentieren, den musste man sich erstreiten. Die Neunutzung des Geländes als Kulturzentrum wurde bereits in den frühen 70ern per Volksentscheid festgelegt. Aber die Politik machte keine Anstalten, Konzerte und Kulturveranstaltungen zu ermöglichen.
Und so gründete sich 1980 die Interessengemeinschaft Rote Fabrik, kurz IG Rote Fabrik.
Und die Rote Fabrik ist aber gleichzeitig vor allem die IG Rote Fabrik, das Veranstaltungshaus, das Mehrspartenkulturhaus, ist aber gleichzeitig auch eine Institution.
Seit den ersten Konzerten ohne behördliche Genehmigung vor 40 Jahren hat sich die IG Rote Fabrik stark professionalisiert.
Seit 1980 ist sie als basisdemokratischer Verein organisiert und besteht aktuell aus über 300 Mitgliedern. Die vom Verein festangestellten Betriebsgruppenmitglieder führen das Kulturzentrum als Kollektiv.
Seit Anfang dieses Jahres lebt unsere Struktur in einem sogenannten Kreismodell. Wir haben einen Governance-Kreis. In diesem Governance-Kreis gibt es einen Personalkreis, einen Finanzkreis und dann einen Gesamtleitungskreis. Dieser operative Teil der Institution steht gegenüber dem strategischen Moment, welches der Vorstandskreis ist. Der Vorstand repräsentiert in unserem Verein den Willen und arbeitet im Auftrag der Mitglieder. Dann gibt es noch die Kreise, die Programmbüros, welche dann schlussendlich für die Inhalte zuständig sind.
Und diese vielen Kulturschaffenden, die verantwortlich sind für das Programm und die tägliche Arbeit der Roten Fabrik, werden gefördert und geschützt. Die Rote Fabrik ist als Gebäudekomplex denkmalgeschützt und kann so nicht einfach verändert werden. Doch auch die Strukturen des Kulturvereins genießen eine besondere Stellung.
Grundsätzlich ist es so, dass wir das große Glück haben, dass unsere Struktur finanziert ist. Die Löhne der Mitarbeitenschaft ist quasi gesichert. Wir haben einen Mietzinserlass. Das heißt, wir können es uns tatsächlich leisten, dass der Inhalt bei uns vor der Gewinnabsicht steht. Außerdem wird die Rote Fabrik nicht nur geschätzt, sondern auch gefördert aus dem Grund, dass sie ein Ort des Experimentierens ist.
Und ein Satz bringt für uns das, was wir hier um uns herum sehen und das, was Isi erzählt, auf den Punkt. Die Rote Fabrik ist nicht nur ein Ort des Experimentierens, sie ist vor allem
ein Ort des Gegenvorschlag, ein Ort der Nische und ein Ort der Partizipation.
Wir schlendern über das Gelände, vorbei an der Gastronomie am See, an den Plakaten für kommende Veranstaltungen. Heute ist es hier eher ruhig.
Kein Wunder. Unter der Woche, am Morgen, ist es selbst für die Kulturszene abseits des Mainstreams wohl nicht der typische Tag für Action. Doch das Gelände lebt eben auch von dieser gemütlichen Wohlfühlatmosphäre.
Doch um zu verstehen, was hier so los sein kann, erzählt uns Easy von einem ganz typischen Rote-Fabrik-Tag.
Letzten Samstag hatte ich mal wieder so ein typisches Rote-Fabrik-Momentum. Das, was mich auf diesem Areal so wahnsinnig berührt, es ist so offen, zugänglich und so tatsächlich wirklich divers bespielt. Letzten Samstag lief im Innenhof eine Blockparty, ein Rave. Es wurde tagsüber von sehr jungen Menschen sehr exzessiv zu Hard Tech geraved. Und vorne am See fand das Tango am See statt. Und dort war eine ganz andere Generation mit Live-MusikerInnen am Paar tanzen. Und das sind wundervolle Momente. Es gibt aber auch die Geschichte von Patti Smith, die an der Seebühne vorne spielt und Easy sich vorkommt, als ob Patti Smith für mich ein Privatkonzert spielen würde, weil ich ihr so nah sein durfte.
Neben Patti Smith hat die Rote Fabrik übrigens schon einige große Namen auf ihren Bühnen gehabt. Und das Besondere, erzählt uns Easy, ist, dass die Rote Fabrik diese Namen schon oft auf ihren Plakaten hatte, ehe sie groß wurden.
Die Rote Fabrik, aber auch andere alternative Konzertclubs lassen Bands das erste Mal auftreten, gehen ein auf einen Booking-Vorschlag von zum Beispiel Nirvana, ganz früh auf Tour, spielt dann hier in der Roten Fabrik. Kein Mensch kennt die Band und ein paar Jahre später explodiert's und Nirvana spielt die riesengrößten Hallen.
Ihr Konzertangebot will die Rote Fabrik noch erweitern. Und zwar mit einer neuen Aktionshalle. Große Konzerte, kleine Messen und für die alternative Kulturszene ungewöhnlich viel Platz für Kunst, Theater, Party und Gegenvorschläge.
Und wie schon in der Entstehungsgeschichte der Roten Fabrik selbst, war der Weg zu dieser besonderen Veranstaltungshalle ein ziemlich langer, ziemlich beschwerlicher.
Ein ganz wichtiges Moment wird sein, wenn im 2025 unsere große Veranstaltungshalle, die berühmte Aktionshalle, wieder eröffnet wird. In der Aktionshalle hat es nämlich vor, ich glaube, das waren 12 Jahre, gebrannt. Dann sollte sie eigentlich sofort wieder instand gesetzt werden. Es gab aber Klagen aus der Nachbarschaft. Diese Klage wurde dann bis ans Bundesgericht weitergezogen, wo dann 12 Jahre später endlich der Stadt, der Eigentümerin des Areals, Recht gegeben wurde, dass sie die Aktionshalle nach dem Brand wieder instand setzen darf. Und 2025 ist es dann soweit. Wir haben eine neue, tolle, riesengroße Aktionshalle.
Die Rote Fabrik zeigt, wie alternative Kultur in Zürich einen ganz besonderen Platz einnimmt. Zwischen Förderung und Widerstand.
In Zürich werden solche Vorschläge neugierig aufgenommen, sogar gefördert. Denn für Easy reiht sich die Rote Fabrik in einen größeren, Zürcher Kontext ein.
Ich persönlich fühle mich sehr privilegiert, dass ich in einer Stadt wie Zürich nicht nur leben und erleben, sondern auch erschaffen kann. Das Zürcher Kultur- und Freizeitangebot ist riesig und unheimlich divers. Es gibt für jedes Bedürfnis, gibt es auf diesem kleinen Fleckchen Erde, dieser kleinen Großstadt, es gibt für jeden Menschen, für jeden Moment das richtige Angebot. Zürich ist grün, Zürich ist bunt, Zürich ist groß und Zürich ist klein, Zürich ist wild.
Wir setzen uns noch eine Weile in die Sonne, schauen zwei älteren Männern dabei zu, wie sie mit ihrem Segelboot auf den Zürichsee hinausfahren, betrachten die Versuche an der Spraydose und schauen, wie einige Schritte weiter die ersten Vorbereitungen für das Abendprogramm getroffen werden.
Ich persönlich sehe meinen Job als Leiterin des Clubbüros ja ganz klar als Dienstleistungsjob. Ich bin hier keine Kuratorin, sondern ich bin eine Serviceleistende. Ich arbeite eigentlich im Auftrag des Bedürfnisses von Mensch, welcher in Zürich lebt.
Zwischen Techno und Tango, zwischen Nirvana und No Name. Die Rote Fabrik bietet für jeden und jede etwas. Und es gibt auch den ganzen Tag etwas zu erleben.
Ich empfehle sehr, schon den Weg in die Rote Fabrik als Erlebnis zu gestalten. Und ich empfehle, diesen per Fuß oder per Fahrrad zu machen, dem See entlang. Dann trudelst du hier auf dem Areal ein am Mittag, hast bestimmt Hunger vom kurzen Weg. Und weil es so gut riecht, bestellst dir vorne am See im Restaurant Ziegel au Lac die berühmten Spaghetti, entweder mit oder ohne Bolo. Und dann wird es wohl Zeit für einen kleinen Sprung in den See und danach das erste Bier. Und dann fragst du dich rum, was denn heute gerade läuft, ob im Theater schon um 8 ein Stück losgeht oder in der Shed-Halle gerade eine Ausstellung geöffnet ist oder ob du dich noch bis 10 Uhr gedulden musst, wenn dann im Clubraum das Konzert spielt oder um 11 die Tür zum Partylokal aufgeht.
Einen kleinen Teil dieses Rote-Fabrik-Erlebnis haben wir heute ebenfalls gehabt.
Doch für uns geht es in die andere Richtung. Nicht mit dem Fahrrad zur Roten Fabrik, sondern zurück nach Zürich.
Denn in der Stadt finden sich noch andere Beispiele für Menschen, Vereine und Organisationen, die Gegenvorschläge liefern wollen.
Das Stichwort der alternativen Kulturszene heißt, wie auch in der Roten Fabrik, Selbstorganisation.
Einen Gegenvorschlag liefern zum Etablierten, zum Mainstream, zu den Institutionen.
Doch heißt Gegenvorschlag automatisch gegeneinander?
Wir sind mit jemandem verabredet, die uns mehr über das Verhältnis des Mainstreams und der alternativen Kunstwelt erzählen kann.
Um das alternative Zürich besser zu verstehen, geht es für uns zurück in die Innenstadt.
Und hier begegnen wir Charlotte von Stotzingen. Und die ist
Französisch-Belgierin, bin eine Social und Cultural Entrepreneur und habe mit den Jahren eine Expertise entwickelt eben in kulturellen Organisationen. Und ich habe Kunstgeschichte studiert, ich habe Wissenschaft studiert und hatte eben von sehr früh auf eine enge Begegnung mit der schweizerischen und internationalen Kunstszene.
Wir treffen Charlotte vor dem Kunsthaus Zürich, aus gutem Grund. Es ist das größte Kunstmuseum der Stadt. Eine klassische Mainstream-Institution, kann man wohl sagen.
Genauer gesagt stehen wir vor dem 2021 neu entstandenen Erweiterungsbau des Museums.
Hi, Jonas. Ja, cool, dass es geklappt hat.
Crazy Woche mit dem Wochenende.
Wir überqueren die Straße, betreten das alte Gebäude des Kunsthauses. Da kann man einfach gemütlich sitzen, finden wir. Nach dem Besuch bei der Roten Fabrik und der Suche nach Alternativen erscheint unser Treffpunkt auf den ersten Blick völlig daneben.
Aber wieso er das nicht ist und warum die Institutionen, also der Mainstream und die alternative Kulturszene zusammengehören, das erklärt Charlotte.
Es gibt dieses Konflikt natürlich und es gibt immer dieses Konflikt von Antikapitalismus und großes Kapitalismus. Aber das formt eben das Interessante. Und im Endeffekt Zürich ist immer ein Raum gewesen, eigentlich von Counterculture, einfach von den Reichheit an Leuten und unterschiedlichen Leuten und Ideen, die diese Stadt halt vereinigt hat. Und das lebt immer noch heute.
Und Charlotte arbeitet ganz praktisch am Zusammenspiel verschiedenster Strömungen, Organisationen und Kulturschaffender. Sie ist Initiatorin des Zurich Art Weekend. Und das?
War eigentlich von Anfang an eine kollektive Vision, in der Stadt Zürich, vor der Art Basel, die ganze Kunstszene zusammenzubringen, um hier eine Plattform zu gründen für Austausch und Entdeckung. Also es ging uns wirklich, dass man über Kunst spricht und die Essenz von Kunst spricht, dass Professionellen sich hier begegnen können. Also Künstler vor allem, wir sind wirklich eine künstlerzentrierten Wochenende.
Als wir Charlotte treffen, ist das Zurich Art Weekend 2024 gerade vorbei. Charlotte noch total im Kunst- und Kulturrausch. Im Zentrum des Wochenendes steht die Begegnung. KuratorInnen, Institutionen, DirektorInnen, Kunstschaffende, Kunstfördernde und das Publikum treffen aufeinander. Und zwar in einem besonderen Setting.
65 Venues oder Members, die bilden ab das ganze Ökosystem der Stadt. Also wirklich von Universitäten zu Offspace, Galerien, Museen, Sammlungen, Foundations und Publishers, dass man die zusammengebracht hätte, um auf einer Seite Ausstellungen, Solo-Ausstellungen oder Multikünstler-Ausstellungen in der Stadt aufzumachen, aber nebenan ein wirkliches Programm an Events anbieten würde, auch die breite Öffentlichkeit, damit man denen auch Zugang geben würde zu das Beste der Produktion der Kunst.
Das Zurich Art Weekend verteilt sich über die ganze Stadt. Teilweise finden Performances auf den Straßen statt. Es geht darum, die Kunst, die Kultur nicht zu einem abgeschlossenen und exklusiven Event zu machen, sondern um den Zugang für alle.
Wir hatten deswegen dieses Jahr ungefähr 80 plus Ausstellungen und 150 Events wirklich gestaltet in Kollaboration mit diesen ganzen Venues. In den Museen, in den Galerien, in den Offspace, in der Stadt, Artworks mit Kuratoren, Ausstellungsbesuche mit den Künstlern, Performances, Talks, aber auch Partys und alle die Events, also das ganze Programm von Zurich Art Weekend ist öffentlich zugänglich und frei.
Charlotte erzählt von den sogenannten Offspaces. Die sind ein Kernelement der alternativen Kulturszene in Zürich.
Sie sind zwar kein Zürich-exklusives Phänomen, doch in der Kulturszene der Stadt sind sie fest verankert.
Okay, also ein Offspace ist ein unabhängiges oder ist einem Künstler oder Kuratoren geleitetes Raum. Oft sind sie Non-Profit. In der Stadt gibt es mehr als 100 davon. Das kennt es der Seite, die man eben in Zürich weniger kennt. Man assoziiert immer Zürich mit diesem Bahnhofstraße, Paradeplatz und so. Aber wenn man eben dieses Lack von der Stadt halt kratzt, dann kommt man an diese wirklich ganz vibrante Kunstszene. Welche davon sind wirklich geleitet von Studenten, die aus der ZHDK, also der Zürcher Universität der Kunst, herkommen. Manchen davon sogar Studienprojekte. Aber anderen sind wirklich geleitet von hochkarätigen Kuratoren oder Künstlern, die man kennt.
Und die Offspaces spielen auch beim Zurich Art Weekend eine große Rolle. Doch sie sind auch insgesamt ein Sinnbild für die Diversität der alternativen Kulturszene in Zürich.
Diese Vielfalt auch und die Breite, diese Offspace-Szene ist eine ganz wichtige Komponente der Stadt und der Vibration der Kunstszene in Zürich.
Und diese Vibration der Kunst in Zürich, die wurde, wie Charlotte vorhin schon erwähnt hat, auch immer durch die lebendige Counterculture geprägt.
Counterculture, also Gegenkultur, beschreibt nicht nur in der Kunst das Infragestellen von Normen oder das Aufbringen von neuen Utopien und Wertvorstellungen. Die 68er, Hippies, Punks.
Vorsichtig gesagt ist es vielleicht so etwas wie ein kultureller Gegenvorschlag. Oftmals eben etwas vehementer vorgebracht. Und in der Zürcher Kunstgeschichte findet sich ein sehr prominentes Beispiel alternativer Kunstbewegung.
Die Zerstörung der festen Normen, das Ende allen Individualismus und die Vernichtung aller künstlerischer Ordnung.
Im Jahre 1916, entsteht in Zürich der Dadaismus, der sich diese großen Ziele auf die Fahne seiner künstlerischen und literarischen Bewegung geschrieben hat.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Haus von Lenin aus der ersten Folge dieser Staffel. Nur wenige Meter davon entfernt, in der Spiegelgasse 1, gründet Hugo Bali gegen Ende des Ersten Weltkriegs das Cabaret Voltaire.
Das ist das. Das war in diesem Raum. In diesem Raum. Da dachte ich, ihren Ursprung hatte.
Büchner, Lenin, Röntgen, Föderalismus, alles auf quasi einer Route.
Ja, genau.
Die Gesangs- und Tanzabende, die hier stattfinden, werden mitunter als exzentrisch beschrieben. Der rumänische Dichter Tristan Tzara zum Beispiel, der die Abende bald regelmäßig ergänzt, soll die Vorträge seiner Werke durch zusammenhangloses Schreien und Schluchzen unterbrochen haben.
In dem einen Jahr seines Bestehens hat das Cabaret Voltaire seine BesucherInnen immer wieder überrascht. Oder vielmehr schockiert.
Was da in Zürich beginnt, wird bald auf die ganze Kunstwelt des Westens überspringen. Dadaisten lehnten die politischen, moralischen und kulturellen Werte ihrer Zeit ab und nutzten die Bewegung als eine Form des Protests gegen Konvention.
Der Dadaismus strebt in seinem Wesen nach Konzeptlosigkeit. Allerdings ist der Erste Weltkrieg ein zentrales Thema für die Dada-KünstlerInnen.
Das Bestreben nach dem Bruch mit allen Konventionen schwappt auch nach New York über. Die ursprüngliche Bewegung aus Zürich lässt neue künstlerische Verfahren und Ausdrucksmittel entstehen.
Zum Beispiel die Collage, die Fotomontage, das Ready-Made und die Objektmontage.
Zürich, angefangen zum Beispiel mit dem Dada-Movement, aber schon davor als protestantische Stadt und so, hat wirklich auch als EDN einen Raum schaffen wollen oder ist immer ein Raum gewesen eigentlich von Counterculture. Das heißt, es ist immer eine kleine Stadt, die sich nicht wie ein Dorf entwickelt hat und einfach von den Reichheit an Leuten und unterschiedlichen Leuten Ideen, die diese Stadt halt vereinigt hat. Und das lebt immer noch heute. Also es gibt ein total Counterculture in Zürich. Das ist eben diese repräsentiert von den Offspace-Szene.
Zürich als Ausgangspunkt einer bald weltweit bekannten Counterculture. Die zentrale Rolle kultureller Bewegungen der Stadt ist laut Charlotte von Stotzingen kein Zufall.
Stadt Zürich war immer ein Epizentrum in der Schweiz für das Ökonomische, für den Austausch. Aber gleichzeitig hat immer ein sehr hohes Ausbildungsniveau gehabt. Die Universität der Kunst, also die ZZDK, müsst ihr nachschauen und nachchecken. Aber als sie gegründet worden ist, ist eine der ersten Universitäten Europas, die nicht nur Kunst als Fach hatte, sondern gleich Kunst mit Theater, mit Tanz, mit Musik, mit Kino, mit Graphic Design, Design zusammengebracht hat. Und deswegen gibt es diese riesen Campus, wo ganz viel, also der ein interdisziplinären Campus ist eigentlich. Und das hat natürlich gebracht eine unglaubliche Szene. Also die Offspace-Szene konzentriert sich schon ein bisschen in der Nähe, da wo der ZADK ist. Stadt Zürich, weil sie immer ein Epizentrum des Wirtschaft eigentlich für die Schweiz war, gab es hier schon sehr früh eine sehr hoch angesehene Galerieszene.
In der Alternative zum Mainstream, in der Kulturszene abseits der Norm, geht es auch immer um Sehnsucht.
Sehnsucht nach Veränderung, Sehnsucht nach etwas anderem, Sehnsucht, sich selbst zu finden oder auch die Sehnsucht nach etwas von außerhalb. Die gilt besonders in Zürich. Und die gilt besonders beim Unterschied zwischen institutioneller Kunst und Alternativer, die diese konterkariert.
Ich glaube, der besondere Aspekt Zürich und die Counterculture in Zürich auch, muss nicht vergessen, wir sind ja ein Land von 8 Millionen Einwohnern. Es ist wahnsinnig klein. Und deswegen, die Schweizer selbst sind sehr orientiert nach dem Ausland. Die reisen sehr gern, die sprechen mindestens zwei Sprachen, wenn nicht mehr. Einfach, weil man im Land eben mehrere Sprachen hat und mehrere Kultur innerhalb des Landes hat. Aber es ist auch eine Plattform für viele internationale Leute. Und in Zürich ist es eine extrem internationale Szene.
Internationalisierung ist auch für Charlotte und die Zukunft des Zurich Art Weekends ein wichtiger Punkt. Das sei, erzählt sie, eine von drei großen Visionen für ihre Arbeit.
in Zürich eine Plattform zu gründen und zu schaffen, damit da internationalen Austausch passieren kann zwischen Professionellen.
Ihre zweite Vision ist uns bereits in der Roten Fabrik begegnet, nämlich das Thema Demokratisierung.
Der Zugang zu Kunst und vor allem zeitgenössische Kunst. Und wir wollen die breite Öffentlichkeit nicht ein schlechtes Niveau anbieten, sondern das beste Niveau. Und deswegen können die zwei sich wahnsinnig gut zusammen kombinieren, weil eben alle Events sind offen und frei.
Und zu guter Letzt ist Ihre dritte Vision
Transdisziplinarität. Und eben um diesen zweiten Punkt, also der Demokratisierung der Zugang, fanden wir wirklich interessant und wichtig, dass die Kunst aus den Museummauer hinausgeht und deswegen sich in der Stadt präsentiert, damit die Leute, die vielleicht aus der ganzen Welt kommen und sich von A nach B bewegen, während das Wochenende, weil natürlich die müssen sich bewegen zwischen 65 Orten oder mehr, sogar in diesen Zeiten, wo es quasi nichts gibt, gibt's was. Und um den Leuten, den lokalen Zürcher, überraschen zu können auf deren Weg heim.
Und im nächsten Jahr, sagt sie, geht es wieder los mit dem Zurich Art Weekend.
Ja, genau, es kommt mir wieder.
Und eines steht für Charlotte fest.
Eben, wir wollen mehr und mehr, also jedes Jahr probieren wir immer neuen Formaten aus. Immer mit der Idee, wie kann man eigentlich am besten die Leute verbinden und wie kann man am besten in den Intimate-Zirkel eine Familiarität schaffen.
Es wird Zeit, sich von Charlotte zu verabschieden. Denn einen letzten Stopp haben wir noch in dieser Folge.
Obwohl uns durch das Gespräch mit Charlotte klar wird, um die Offspaces in Zürich zu verstehen, müssten wir eigentlich einen besuchen.
Und Charlotte spricht da eine Empfehlung aus.
Also zum Beispiel jetzt, wenn ihr heute Nachmittag vielleicht Andreas Matti eben kennenlernt, eben aus seinem Perspektiv wahrscheinlich und als Künstler, als Offspace-Gründer, als Offspace-Guide von Zürich, Entwickler.
Also verabschieden wir uns von Charlotte, zumindest bis zum nächsten Zurich Art Weekend und machen uns auf den Weg zu einem Zwischenstopp bei einem der Offspaces.
Es geht zu Andreas Matti. Und wie es sich für einen Offspace gehört, müssen wir den Eingang zum Atelier von Andreas ein wenig suchen.
Atelier ist wahrscheinlich durch die zweite Stunde.
Das Atelier von Andreas Marti ist eigentlich gar nicht so schwer zu finden.
Hi, wir sind auf der Suche nach Andreas Marti.
Andreas Marti?
Ja. Ja. Okay, danke.
Es ist zum Beispiel verzeichnet im Art Space Guide der Stadt.
Auf dem ist die alternative Kulturszene buchstäblich größer als der Mainstream. Auf einer Karte der Stadt sind die Offspaces und selbstorganisierten Galerien und Kunsträume eingezeichnet. Die großen Sehenswürdigkeiten und Kulturhäuser sind nur kleine Buchstaben.
Beim Zurich Art Weekend hat Andreas Marti Besuchergruppen zu teilnehmenden Offspaces geführt. Und sein Atelier war auch Teil des Ganzen.
Das ist richtig.
Nach längerer Suche im Treppenhaus betreten wir dann schließlich einen geräumigen Raum.
Hi.
In der Mitte hängt eine große Installation. An den Wänden sind Bilder und Fotos.
Super. Hi. Hi, Jonas.
Jonas.
Cool, dass es geklappt hat.
Ja.
Wir sind im Dienstgebäude. Das Dienstgebäude ist ein Kunstraum, ein unabhängiger Kunstraum, der existiert seit 1908, also schon lange. Und ich habe da irgendwie mehr als 120 Ausstellungen gemacht, zuerst in einem Dienstgebäude von der SBB und darum der Name. Und jetzt seit 10, 11 Jahren, 12 Jahren bin ich da in der Binz.
Andreas Marti hat den Art Space Guide ins Leben gerufen, zusammen mit zwei anderen Künstlerinnen. Der Guide listet mittlerweile über 50 der Offspaces in der gesamten Stadt. Mit Kontaktadresse, Öffnungszeiten und so weiter. Den Guide gibt es kostenlos. Und auch Offspaces können sich kostenlos auflisten lassen. Sie müssen sich einfach nur bei Andreas und Co. melden.
Das ist ein altes Gebäude aus den 40er Jahren, ein früher Industriekomplex. Da wurden Druckmaschinen, also Offset-Druckmaschinen hergestellt. Da gibt es eine Säule, das ist von Robert Meyer, dem Architekten. Also das ist eigentlich historisch, das war geschützt.
Wir machen eine Runde durch die Ausstellung.
So wie es jetzt hier hing, war es auch beim Zurich Art Weekend.
Ja, genau. Und Sie waren dann auch Teil davon. Ich habe mich mit der Ausstellung gar nicht so fest beschäftigt, weil ich eigentlich eine Führung durch die Offspaces gemacht habe im Programm von Zurich Art Week.
Ah, cool. Setzen wir uns kurz.
Ja, genau. Schön.
Andreas führt uns durch eine Art Werkstatt in seinen Garten.
Das klingt gut.
Ich weiß nicht, ist
es
warm?
Ja, ist nicht kalt.
Ist so okay.
Der liegt vor dem Gebäude. Eine Tür gibt es allerdings nicht.
Ist ah ja.
Das
ist wild geworden. Cool.
Und deshalb steigen wir kurzerhand mit ihm über einen Tisch durch das Fenster.
Das ist ja Hammer. Das ist ja genau mein Hand.
Und klettern eine kleine Treppe hinunter in den Garten und setzen uns mit ihm zwischen Büschen, Bäumen und Blumen hin.
Hammer.
Oh, das ist eine Schlange.
Der Art Space Guide, das ist eigentlich eine Initiative von Anne-Laure Franchet, eine Künstlerin, die aus Frankreich nach Zürich kam. Und sie kam auf mich zu, weil sie sich orientieren wollte in Zürich und die Idee hatte, man könnte das irgendwie erfassen, was da passiert. Und wir haben das war schon lange auch ein Gedanke von mir, aber ich habe das natürlich nie angepackt. Und dann haben wir das zusammen angepackt und haben das auf die Beine gestellt, dass wir da wie so eine Situationsanalyse machen, was ist wo aktiv.
Denn Andreas kennt den Struggle noch aus seiner Zeit in London. Dort wäre er immer mal wieder unterwegs gewesen, auf der Suche nach kleinen Ausstellungen und Kunst und öfter vor verschlossener Tür gestanden. Und er wolle das für Zürich zugänglicher machen, eine Adresse schaffen, an der man sich orientieren kann, wenn man nicht nur Kunsthaus und Co. besuchen möchte, wenn man einen Gegenvorschlag möchte.
Und so haben wir begonnen, das Jahr für Jahr zu erfassen. Da kam Patricia Matzei noch dazu und jetzt sind wir zu dritt und versuchen das eigentlich so weiterzuführen, weil das ist so etwas historisch geworden oder so eine Recherchearbeit geworden, wo halt die Bewegung stattfindet, was verschiebt sich. Also ich war mit dem Dienstgebäude einer von 7 Räumen 2008. Und 2011 haben wir mit dem Guide begonnen, glaube ich. Und da waren schon irgendwie 25 oder sowas. Und heute sind es 50 Projekte. Und das ist ja eigentlich wahnsinnig. Das ist wie so sehr aktive Szene.
Mit dem Guide wollen Andreas und seine Kolleginnen dem künstlerischen Zürich abseits der institutionellen Kunst eine Bühne geben, erklärt er.
Und eigentlich geht es uns genau darum, dass vielleicht genau diese Leute, die dorthin gehen und nur das kennen, weil das ist die Kunst, dass sie auch sehen, dass die Kunst eigentlich auch Wurzeln hat. Und das ist eigentlich das, was wir da haben. Also die Kunst passiert nicht einfach so und sie landet im Kunsthaus. Und das sind Atelierstudios, das sind Offspaces, Ausstellungsräume, kuratierte Projekte. Da beginnt die Kunst und die Karriere.
Genau deswegen wollen Andreas und die beiden anderen die unabhängigen Spaces mit ihrem Guide unterstützen.
Aber Andreas, den zieht es mittlerweile nach so vielen Jahren dann auch immer mal wieder weg aus Zürich.
Ich mache ein kleines Projekt, aber das ist dann im Süden, im Tessin, möchte ich ein kleines Projekt starten, aber ganz klein. Okay. Die Kunsthalle Trecia. Okay. Aber das ist noch etwas... mehr eine Idee, weit weg vom ganzen Kunstgeschehen. Das gibt mir mehr Freiheit und Ruhe.
Wegziehen tut es ihn allerdings nie lange, denn Zürich ist definitiv sein Zuhause.
Wahrscheinlich ist es das, wovor ich früher weggehen wollte, in was Größeres. Und ich schätze eigentlich das Übersichtliche und diese wahnsinnige Vielfalt in diesem Kleinen.
Und er verrät uns neben der Schwärmerei über die Stadt auch seinen Lieblingsort.
Ja, im Moment ist es, glaube ich, schon mein Balkon. Das finde ich super. Das ist
Von seinem Balkon mag es ihn ab und an wegziehen. Ins Tessin zum Beispiel. Aber wir bleiben noch. Für einen wirklich letzten Stopp. Wir verabschieden uns von Andreas.
Und schauen hier nicht abseits der Norm, sondern besuchen zwei, die versuchen, sie einfach neu zu definieren. Oder zumindest dazu anzuregen. Sie liefern einen Gegenvorschlag.
Wir sind im Museum für Gestaltung im Toni-Areal zu Gast. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge 3 der letzten Zürich-Staffel. Da haben wir den Direktor des Museums, Christian Brändle, hier auf dem Dach getroffen und sind dann mit ihm eine Runde Tram gefahren. Diesmal treffen wir aber
Sarah Zeller. Ich bin Kuratorin hier am Museum für Gestaltung. Ich bin Kunst- und Designhistorikerin und eben auch Co-Kuratorin dieser Ausstellung Design für alle.
Und wir treffen Sie.
Mein Name ist Evelyn Steiner. Ich bin Architektin und Kunsthistorikerin und Co-Kuratorin dieser Ausstellung.
Wir sitzen mit Sarah und Evelyn auf großen Sitzkissen.
Ja. Eigentlich ist es auch nicht schlimm.
In einem großen, offen gestalteten Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Museums.
Und ganz genau gesagt sitzen wir hier mitten in einem Gastbeitrag des Berliner Kollektivs FemArk. Sie haben für uns einen Verhandlungsraum geschaffen und bei Ihnen geht es darum, dass Sie sagen, Inklusion muss verhandelt werden, ist eigentlich eine Art mündliche Praxis. Dann gibt es iPads, wo man ganz unterschiedliche Geschichten hören kann. Und die Idee ist, dass man wie Geschichten hören kann, verschiedene Perspektiven zuhören kann, die erzählen, wie es für sie ist, im öffentlichen Raum zu sein und zu agieren und damit auch die eigene Perspektive zu überdenken.
Neben uns ein LED-Monitor, auf dem Gedanken und Fragen von BesucherInnen zu sehen sind. Die Fragen, die sie sich gestellt haben, als sie, so wie wir, hier saßen und über das nachgedacht haben, was sie in der Ausstellung gelernt und gesehen haben.
Das sind zum Beispiel Geschirr, Schuhe, Pflaster, Bänke, sogar Toiletten.
Die Gegenstände sollen anregen, um über das hier nachzudenken.
Die Räume, in denen wir uns täglich bewegen, was die mit einem machen, ob die für uns so geeignet sind, also für unsere Bedürfnisse so geeignet sind, wie wir das eigentlich benötigen würden oder eben nicht.
Es geht in der Ausstellung um Design für alle und Vielfalt als Norm. Der Fachbegriff lautet Universal Design, wobei man heute vielmehr von inklusivem Design spricht, erklären die beiden.
Universal Design wurde als Begriff 1985 geprägt vom Architekten Ronald Mace, der selber Rollstuhlnutzer war, und geht ein bisschen so auf die Idee zurück, dass man eigentlich die Welt umgestalten sollte, dass sie eben für alle passt. Also wirklich dieser universalistische Anspruch, die Idee, dass man eigentlich die Welt passend machen könnte für alle. Und das ist eine Idee, die heute nicht mehr in dem Sinne so weiterverfolgt wird.
In der Ausstellung haben Sarah und Evelyn also Gegenstände und Ideen zusammengetragen von DesignerInnen, die es anders machen, die ihre Designs für alle oder zumindest möglichst viele Menschen entwerfen.
Denn, das sagen die beiden, sie glauben, dass eigentlich jeder Mensch im Alltag auf Barrieren stößt, die durch das Design von Dingen entstehen. Das kennt auch Evelyn aus ihrem Alltag.
Ich bin Mutter von Zwillingen, habe einen großen Zwillingswagen. Das heißt, ich komme nicht in jede Tram und jeden Bus rein. Und auf jeden Fall, ich merke jetzt jede Schwelle viel, viel stärker.
Aber nicht nur die Exponate der Ausstellung sollen inklusiv sein. Auch die Ausstellung selbst.
Wir haben auch spezifisch ein bisschen das Ausstellungsformat herausgefordert. Wie bekannt ist, gibt es in den meisten musealen Räumen fast keine Sitzgelegenheiten, keine Bänke. Wir haben hier das eher so ein bisschen, also war ein wichtiges Element der Schau, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, zu verweilen, zu sitzen. Wir haben einen Ruheraum mit Büchern, wo man auch noch ein bisschen reflektieren kann über das Thema. Und ganz schwierig war natürlich, es ist ein sehr großes Thema, auch ein sehr theoretisches Thema. Und unsere Entscheidung war, dass wir möglichst wenig Text in der Ausstellung möchten.
Und wenn es Text gibt, ist der auch in einfacher Sprache zu lesen. Außerdem können die Ausstellungstexte in unterschiedlichen Sprachen online runtergeladen werden.
Wir schauen uns, geführt von Sarah und Evelyn, um. und die inklusiven Designs genauer an.
Also bei dieser Ausstellung war es uns besonders wichtig, auch wirklich barrierefrei zu sein. Und haben in dem Sinne keine Wände und Bereiche, wo man in Hamburg kommt. So. Mhm. Genau. Und wir haben diese Rampe als zentrales Element, die wir bestückt haben, wirklich mit der Idee zu zeigen, was könnte inklusives Design denn eigentlich bedeuten und auch mit der Idee, dass die Objekte Fragen aufwerfen, so an die Besuchenden. Mhm. Und haben dann eben so fünf Pavillons hier so an den Wänden entlang. Also wir haben fünf Gastpositionen eingeladen, uns was zur Ausstellung beizutragen, weil wir auch eben schnell gemerkt haben, dass wir diese Ausstellung nicht nur selber bestücken wollen. Also wir wollen nicht alles selber bestimmen, was
und auch können.
Ja.
Es gibt zum Beispiel aktivistische Einzelstücke. Unter anderem ein Stencil. Das zeigt ein Rollstuhlsymbol mit RollstuhlfahrerInnen in aktiver statt passiver Pose. Gleichzeitig werden etablierte Produkte ausgestellt, die so auf dem Markt erhältlich sind.
Die Stories dahinter sind immer sehr spannend, weil hier zum Beispiel die Turnschuhe wurden entwickelt, basierend auf der Initiative eines Jungen, der Zerebralparese hat und der hat Nike dann einen Brief geschrieben und es ging darum, dass es endlich mal Schuhe geben sollte, die er alleine anziehen kann und dann hat sich das wie so als Produkt etabliert und den kaufen auch jetzt andere Menschen, vielleicht auch Ältere, die einfach nicht so mit Schnürsenkel hantieren wollen.
Oder es gibt zum Beispiel auch
Ballettschuhe in unterschiedlichen Hautfarben, woran man aber früher nicht gedacht hat, oder das zu machen. Wir haben auch Pflaster beispielsweise in unterschiedlichen Hautfarben.
Bis hin zu ganzen Räumen, zum Beispiel wie vorhin erwähnt, Toiletten. In der Ausstellung findet man einen Entwurf von Joel Sanders und seinem Studio Mixed Design aus New York.
Der Name ist quasi Programm. Er möchte wie Räume designen, die für ganz viele unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer zugänglich sind. Das ist jetzt ein spekulatives Projekt. Das ist eine Arbeit, die er am Cooper Hewitt Design Museum letztes Jahr gezeigt hat. Und da hat er die bestehende Toilettenanlage des Museums analysiert und quasi wie einen neuen Vorschlag gemacht, wie es eigentlich auch sein könnte. Also die Toilette mehr so als Wellness Hub, wo man dann so eine Lounge hat, Rückzugsorte. Es gibt Räume für stillende Mütter, für Menschen, die ihre Füße waschen möchten im Rahmen einer religiösen Praxis. Also der hat wirklich so an alles gedacht, aber die Idee ist eben nicht alles separate Lösungen, sondern sie sind trotzdem wie vereint in einem gemeinsamen Raum. Das, wenn man das sieht, denkt man, jedes Museum müsste eigentlich so eine Toilettenanlage haben.
Während ihrer kuratorischen Tätigkeit für diese haben die beiden auch viel für andere Ausstellungen dazugelernt, erzählen sie.
Also wir werden 2025 eine neue Dauerausstellung eröffnen und das ist natürlich eine super Gelegenheit auch zu lernen. Ja. Also wo wir wirklich sagen können, okay, hier haben wir mal die Diskussion aufs Tapet gebracht und können da wirklich mal rein und nehmen das auch sehr ernst und nehmen das jetzt eben mit in die Zukunft.
Genau. Was es zum Beispiel, glaube ich, zum ersten Mal gibt, ist diese Bildschirme mit einem Menschen, der in Gebärdensprache gestikuliert. Das ist wie so eine Spur für Menschen.
Vielleicht sind also alle Ausstellungen am Museum für Gestaltung künftig designed für alle. Oder zumindest für viele oder viel mehr Menschen. Wir werden sehen. Denn wir kommen bestimmt wieder.
Eine Installation, die man auch mit verschiedenen Sinnen erleben kann. Es gibt eine Sitzbank, wo der Sound fühlbar ist. Also man kann sich da drauf stellen, weil man über die Füße tatsächlich am meisten erlebt. Man kann anfassen, man kann sich setzen, man hört eben diese Musik, man kann Untertitel lesen, man hört aber auch die Stimme von James und kann so wirklich eintauchen. Und es geht um das Thema Nacht und quasi wie Menschen mit Behinderungen mit diesem Thema Nacht umgehen.
Remember the way you kept your hands out in front, assessing each turn of the path, detailing your steps, preoccupied with a fear of falling, you had no language.
Unser Besuch der Ausstellung zeigt, nicht nur in der Kunst braucht es Gegenvorschläge.
Auch in unserem Alltag. Bei all den Dingen, die jeder und jede für sich als selbstverständlich definiert, lohnt es sich immer wieder, den Status quo zu hinterfragen und umzudenken.
Und vom Toni-Areal geht es zurück zum Zürichsee. Und wir schauen auf die Stadt, die uns bei unserem zweiten Besuch eine ganz andere Seite präsentiert hat.
Wer weiß, welche Seite wir erleben, wenn wir wieder zurückkommen.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da und abonniert den Podcast, um keine weitere Reise in die Schweiz zu verpassen.
Und hört euch doch am besten auch unsere anderen Reisen nach Luzern, Bern oder unsere erste Tour durch Zürich an.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert vom Studio ZX in Zusammenarbeit mit Zürich Tourismus. An dieser Folge mitgewirkt haben Jonas Ross und Anna-Lena Limpert.